Willkommen zu einer neuen Folge von Schlockbusters Blockbusters.
Mit Chrissy und Flo.
Wir haben heute Immaculate von 2024, einen Nonnenhorrorfilm, wovon man ja eigentlich gerade genug hat, weil man sich denkt, da gibt's die Nonne, dann gibt's die Nonne 2, dann gibt's ganz einen Haufen Nonnen-B-Movies. Das haben wir uns trotzdem mal angeguckt und es war sehr interessant.
Ja, es war mal eine neue Variante von Horrorfilm, würde ich sagen, wobei so horrormäßig war er gar nicht. Er war streckenweise brutal.
War es ein Splatterfilm?
Nein, ein Splatterfilm war es auch nicht. Es gab halt brutalere Szenen, die aber nicht total aus dem Ruder gelaufen sind, was Blut anbelangt. Und es war aber auch nicht richtig horrormäßig. Also man hat sich nicht richtig gegruselt. Es war eher so
eine Horrorgeschichte in einem Kloster mit, ja. Ums aufzulösen, gleich im Endeffekt geht es um eine Sekte.
Könnte man sagen, ja, tatsächlich. Wobei man das nicht, ja, ganz verallgemeinern kann man es auch nicht. Ob das jetzt tatsächlich eine Sekte war, wüsste ich nicht. Das könnten auch ganz normale Katholiken oder Protestanten gewesen sein, die dann halt ihren Zweck verfolgen wollten.
Normale Christen.
Ja.
Die aber alle aus dem gleichen Zweck in dem Kloster sind. Weil ja. Ich habe nachher gedacht, die alten Frauen in den Betten sind ja die gescheiterten Experimente, die sie noch pflegen. So
richtig.
Aus Nächstenliebe. Ne?
Ja.
Deswegen nehmen die auch zum Beispiel Cecilias Freundin auf, diese aufmüpfige spanische Dame, die so flucht, weil ja. Sie sich denken, wir brauchen halt allen voran Leute von einem bestimmten Typ und ob die jetzt super fromm sind, spielt erstmal gar nicht die größte Rolle.
Ja, genau. Aber das kann ja auch eine ganz normale katholische Gemeinschaft sein oder eine protestantische Gemeinschaft. Das muss nicht unbedingt eine Sekte sein und ob das tatsächlich eine Sekte war, kommt auch letzten Endes gar nicht heraus. Es waren halt ein paar Spinner, die ihre Zwecke verfolgt haben und dass sich denen so viele Frauen auch angeschlossen haben, dass es dann eben sich um ein Nonnenkloster gedreht hat, das dann diesem speziellen Zweck zugewendet wurde, das war dann schon erstaunlich, ja.
Es hat was mit einem der Nägel zu tun, die durch Jesus Hand getrieben wurden. Und es war, ich glaube, ich habe es tatsächlich erraten, ne? Ich habe am Anfang so 2, 3 verrückte Sachen gesagt, was das jetzt sein könnte.
Du hast es tatsächlich viel, viel, viel schneller erraten. Ich bin da wirklich.
Ja, weil du glaubst ans Gute im Film. Du denkst dir, so blöd Richtung. Kann das nicht sein.
Nee, ich habe da wirklich gar nicht dran gedacht. Also an das Ende, aber das verraten wir euch nicht, denn sonst ist tatsächlich der Film.
Wir verraten euch das Ende am Ende. Ich lese mal die Handlung vor.
Ja,
die religiöse Cecilia verlässt die USA, um als Novizin in einem italienischen Kloster heimisch zu werden. Dort wird sie herzlich aufgenommen. Sie ist überzeugt davon, dass Gott ihr in dem Konvent eine besondere Aufgabe für sie bereithält. Die Idylle erhält Risse, als sich unheimliche Dinge in den Klostermauern ereignen und Ordensschwestern sterben. Irgendwie scheint dieser Ort ein dunkles Geheimnis zu hüten. Zu allem Übel wird Cecilia eröffnet, dass sie trotz ihrer Keuschheit auf einmal schwanger ist.
Ja.
Der Film fackelt übrigens nicht lange. Weißt du noch, wie das angefangen hat? Da rennt diese eine Nonne weg, die will entkommen und klaut der Ordensschwesterin nachts den Schlüssel. Ich glaube, war das gleiche Kloster
noch? Das war das gleiche Kloster, tatsächlich, ja.
Die schafft es bis zu den Toren, die verschlossen sind, was Christine mir erklärt hat, scheinbar tatsächlich der Fall sein kann in dem Kloster, dass das verschlossen ist. Und die kriecht so durchs Tor, dann schnappen sie am Bein und brechen ihr das Knie.
Richtig, genau. Und zerren sie dann wieder zurück in den Konvent.
Und das ist auch das erste Mal, wo diese Kapuzengestalten auftauchen mit diesen Gesichtsmasken.
Ja, das sind 4 Kapuzengestalten, die sich dann eben diese junge Frau schnappen und mehr wird da erstmal gar nicht erklärt.
Es ist sehr dezent dafür, was es eigentlich ist. Also der Film ist sehr grafisch, Leuten wird das Gesicht eingeschlagen und auch die tatsächliche Geburt noch ist nicht blutig, aber es ist so ungefähr eine Minute schreiende Frau in Großaufnahme.
Ja, ja.
Und sagen wir mal so, was mit dem Kind passiert, das werden wir euch wirklich nicht verraten.
Und man muss sagen, die Hauptdarstellerin ist sehr wandelbar in diesem Film.
Sydney Sweeney war uns neu, ne?
Ja, was ich sehr gut fand. Also von frommer, tugendhafter Novizin bis dann eben hin zur schreienden, gebärenden. Das hat sie sehr gut gemacht. Hm. Das muss man ehrlich sagen. Also mir hat der Film gefallen. Es ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir unbedingt gleich die nächsten 3 Mal wieder angucken würde. Da war der Nun sehr viel besser, weil er halt einfach gruseliger war. Und hier wird tatsächlich die ganze Handlung von der Spannung getragen. Worum geht es eigentlich wirklich? Und
Aber es wird nicht
die Auflösung lang, kommt tatsächlich erst in den letzten 20 Minuten. Da wird alles dann eröffnet.
Sagen wir mal so, schwanger ist es ja relativ schnell.
Ja.
Es wird aber nie groß drauf eingegangen, wie sie schwanger wird. Es wird dann ja nachher überprüft, wie kam das und hat sie ihr Gelübde gebrochen. Und dann wird sie von 3 Männern verhört, was sich schon irgendwie komisch anfühlt, weil man schon gleich denkt, ja, nachher war vielleicht einer von denen der Grund, warum ich schwanger ist. Mhm. Aber ist es nicht.
Mhm.
Es ist nachher wirklich schwer wissenschaftlich.
Ja.
Das Einzige, was mir gefehlt hat, war, dass der Wissenschaftler im Film, der ja, glaube ich, gleichzeitig der ist Priester, sagt man Priester, der Priester ist, da hätte mir noch gefehlt, dass der dann irgendwann plötzlich aufhört, in seinem italienischen Akzent zu reden und sagt, well, well, Fräulein Silja. Weißt du, dass das noch so ein ehemaliger geflüchteter argentinischer Nazi-Arzt ist.
Oh,
Dann wärst du weg gewesen.
Dann würde ich heute jetzt nicht hier mit dir sitzen und den Podcast machen, weil das wäre mir dann einfach zu dämlich und viel zu platt. Das muss ich ehrlich sagen. Deshalb, die Idee, die dahinter steckt, die fand ich schon sehr faszinierend. Und deshalb muss ich sagen, bin ich lange Zeit einer völlig falschen Fährte gefolgt, indem ich auch erst dachte, war das jetzt einer von diesen Männern, die sie begleitet? War das der Doktor, der da irgendwie nachts heimlich zu ihr ins Kämmerchen gestiegen ist? War das jetzt doch der Priester, der sich dann halt an ihr vergangen hat und sie eben auch über Betäubungsmittel ausgenockt hat? Oder war es der Abt, der da auch immer wieder mit ins Spiel kommt? Und
ist so eine Verschwörung aus der Ordensschwester, dem Priester, diesem Konventarzt und dem Abt. Verkauft wird das alles als die unbefleckte Empfängnis.
Ja.
Aber es nimmt wirklich gefühlt niemand so wahr. Wobei sie dann so als Halbgöttin schon verehrt wird und ihre Freundin schon witzelt. Und ab wann nennen sie dich jetzt gleich die Heilige Maria?
Ja, genau. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass der Film daraufhin ausgeht. Jeder glaubt an die unbefleckte Empfängnis, wo man wirklich sagen muss, wieso ist denn das so? Also es kommt garantiert nicht so schnell ein zweiter Messias.
Und alle sind
Messias
so froh, dass die schwanger ist und reden dir gut zu, sagen ihr aber gleichzeitig, du kommst hier nie wieder weg und
wir lassen dich nicht
in ein normales Krankenhaus.
Und das ist die einzige, das ist eine ältere Betschwester, die sie pflegt, also sie dadurch, dass sehr viele ältere Schwestern, Ordensschwestern dort in diesem Konvent sind, wird sie auch zur Pflege berufen. Und mit einer von diesen Betschwestern kommt sie besonders gut aus. Und das ist die, die dann später sagt, du wirst hier niemals wieder wegkommen. Und ganz merkwürdig, die besucht sie dann auch mal nachts, weil sie Geräusche gehört hat und sieht, dass diese Betschwester ein Kreuz auf ihren Füßen hat.
Gebrandmarkt wurde. Das passiert ihr nachher auch, gell?
Es passiert ihr nachher auch, wo man dann tatsächlich auch denkt, was ist denn das? Und meine Gedanken sind dann sofort Richtung Dämon, Satan-Sekte, die sich in diesem Konvent versteckt.
Ja, wir haben gedacht, der Antichrist lebt in ihr, aber das
richtig,
ist
richtig, wie man es eben sonst aus den Filmen kennt, ne, dass die Sekte versucht, Satan wieder in die Welt zu bringen, aber
da fragt man sich, ob der jemals weg war.
Richtig, und dem bin ich wirklich aufgesessen, das muss ich ehrlich sagen. Und die Eröffnung, die dann hinterher kam, das war sehr überraschend. Es war letzten Endes sehr schnell und für mich vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können, aber es war auf jeden Fall wieder mal was Neues. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht.
Nee, nicht in dem Twist. Es ist ein interessantes Szenario. Was wäre, wenn sich Leute in einem Kloster verschwören, wo nur Frauen sind, dieses Kind in die Welt zu bringen mit modernen Mitteln, dabei aber so oft gescheitert sind, weil es die falsche Frau war und das jetzt irgendwie seit 60 Jahren versuchen umzusetzen, im Endeffekt, so bescheuert das klingt, gar nichts Böses wollen. Die wollen quasi einen Teil der biblischen Prophezeiung selbst herbeiführen.
Ja, genau.
Wobei man ja auch weiß, man kann ja nicht einfach Sachen, die prophezeit worden sind, selbst herbeierzwingen.
Ja, das geht nicht.
Also das kommt entweder von selber oder gar nicht.
Entweder Gott initiiert die Wiederkunft Jesus Christus auch in der unbefleckten Empfängnis. Es funktioniert jedenfalls nicht so, wie es da erzwungen werden soll. Und
dann können wir es an dem Punkt verraten, oder? Die wollen im Endeffekt Jesus wieder auf die Welt bringen.
Richtig, aber
die haben den Nagel, mit einer der Nägel, die Jesus durch die Hand getrieben wurde in dem Kloster, und dem haben sie DNA-Spuren und Knochenfragmente entnommen. Und scheinbar hat das gereicht, um genug DNA zu haben, wie auch immer das funktioniert.
Nach der langen Zeit natürlich, ne?
Ja, 2000 Jahre, der Nagel ist ja immer gut konserviert worden. Ich meine, in der Realität ist das Quatsch, den Nagel hatten wahrscheinlich inzwischen 100.000 Leute in der Hand, ne?
Ah, nee, tatsächlich nicht. Also Relikte, die man rechtzeitig gefunden hat. Reliquien, die man rechtzeitig gefunden hat, die wurden tatsächlich sehr schnell eben in diese Schaukästen gepackt und die durften dann auch nicht mehr berührt werden. Es gibt natürlich Reliquien, die man dann küsst, ne? Da wäre dann sowieso mit DNA gar nichts mehr am Hut. Man könnte sich das vielleicht irgendwie geartet vorstellen, dass der wirklich ganz schnell gerettet worden ist und eben ganz schnell weggeschlossen wurde. Aber nach über 2000 Jahren zu sagen, ah, da finden wir jetzt genügend DNA oder DNS-Material, um hier ein Kind zu zeugen, finde ich sehr weit hergeholt. Aber es war eine interessante Idee.
Kannst du Reliquien aufzählen, die direkt mit Jesus zu tun haben? Gibt es das Kreuz irgendwo noch?
Es gibt tatsächlich angeblich Fragmente vom Kreuz Jesus. Ja, das gibt es. Es gibt das angebliche Leichentuch Jesu.
Wo er dann in der Steinkammer da lag, wo er noch den Stein weggerollt hat.
Gell? Richtig, genau. Auch das gibt's. Hat man auch untersucht schon.
Das ist ja die große Nummer. Ich starb für eure Sünden, aber tot war ich nur für 2 Tage.
Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Mhm. So ist der Glaube, genau. Also es gibt sehr viele Reliquien.
Gibt es den Lendenschutz oder so?
Nein. Also es gibt das Grabtuch und es gibt Kreuzsplitter. Das habe ich tatsächlich schon.
Ist bestimmt aber wie mit der Berliner Mauer oder so. Da gibt es bestimmt auch 10.000, die sie dann so semi verkaufen.
Ja, ich habe ja auch ein Stück von der Berliner Mauer.
Deswegen ist die nicht mehr da, weil jeder ein Stück mitgenommen hat.
Also das verkaufen die nicht in Dutzendware. Die Frage ist halt tatsächlich, und das könnte man heute alles natürlich auch nachweisen oder das meiste könnte man nachweisen, kann das tatsächlich erstens aus dieser Zeit stammen? Aber da ist die Kirche natürlich nicht unbedingt gerade hip hip hurra und ganz happy, dass sie sagt, ja klar doch Leute, kommt, macht eure forensischen Untersuchungen. Also das sind alles so Dinge, die Kirche beäugt es sehr kritisch und was dann nach außen dringt, ist auch sehr kritisch. Es gibt Zungen von Märtyrern, die dann besichtigt werden können und, also alles unzählige Dinge.
Wie heißt nochmal die Reliquie, die bei Ritter der Kokosnuss da als heilige Handgranate eingeführt wird? Das ist doch eigentlich tatsächlich eine Reliquie, oder? Der Apfel, der heilige Apfel, der heilige...
Es gibt keinen heiligen Apfel. Ich wüsste keinen heiligen Apfel. Okay. Der heilige Gral, den gibt es tatsächlich, oder...
Ist das eine Reliquie oder ist das ein Fantasy-Objekt?
Ich glaube, das ist eher ein Fantasy-Objekt, oder? Ja.
Aber theoretisch müsste doch wirklich alles von Jesus, wirklich sein Becher, ein Tisch oder gibt es irgendwas, was er gezimmert hat? Das wäre ja cool. Wenn es irgendwas gibt, was er noch gezimmert hat, ein Tisch, den hat Jesus mal gemacht.
Voraussichtlich hat Jesus ja auch mal eine Zeit lang tatsächlich in der Schreinerei seines Vaters mitgearbeitet, von Josef. Hm. Weiß man heute aber nicht. Und
kaum 2000 Jahre rum, schon verlieren sich die Details. Furchtbar.
Ja, also man ist sich ja heute auch gar nicht sicher, dass er wirklich ans Kreuz genagelt worden ist. Also dass die Hände
dass die
ans
nicht
Kreuz
gebunden haben, oder?
Genau,
rein,
richtig.
Rein von, es dauert viel länger, 20 Leute jeden Tag zu nageln, als wenn du die einfach festbindest.
Ja, genau. Was man festgestellt hat, ist tatsächlich, dass man so einen Stützbalken unten befestigt hat, wo sie dann eben die Füße, und die haben sie tatsächlich in vielen Fällen, wo sie die Menschen eben zusätzlich nochmal quälen wollten, die haben sie tatsächlich festgenagelt. Aber meistens sagt man ja, dass sie oben an den Querbalken die Hände nur festgebunden haben. Historisch ist es auch relativ unsinnig, ne, wie bei Monty Python das Leben des Brian, dass die da mit dem gesamten Kreuz durch die Gegend gelaufen sind, sondern
die Wahrscheinlichkeit ist halt groß, weil die Leute davor auch im Kerker saßen, dass die dir auf dem Weg zur Kreuzigung echt zusammengebrochen
ja,
sind.
Ja, also deshalb hat man... Man hat sie tatsächlich den Querbalken tragen lassen und der Längsbalken, also da, wo sie dann hochgestellt wurden, der war tatsächlich schon vor Ort.
Meinst du, wenn man auf dem Weg zur Kreuzigung zusammengebrochen ist, haben sie einen wieder aufgepäppelt und haben das dann nochmal versucht?
Nein, aufgepäppelt nicht. Die haben dich halt so lange drangsaliert, bis du weitergegangen bist. Da gab es dann nichts. Irgendwann bist du halt weitergekrochen.
Das klingt auf eine ganz merkwürdige Art auch anstrengend.
Was?
Naja, weißt du, du hast dann ja irgendwie Du hoffst dann als Römer immer, da sind wir schon wieder bei das Leben des Brian, dass heute mal alle 20 zur Kreuzigung schaffen. Dann bleibt der eine da liegen, dann musst du einen abstellen. Dann bleibt da einer liegen, dann musst du abstellen. So, jetzt seid ihr eh nur zu viert, weil zwei sich krank gemeldet haben. Jetzt sind da zwei Leute mit 20 Leuten am Kreuz, wovon drei muskulös sind. Und du hoffst echt, dass keiner auf die Idee kommt, dass sie doch noch türmen konnten. Wo du eh schon sagen müsst, könntet ihr hier warten, während wir euch einzeln anbinden.
Also ich glaube tatsächlich, die wenigsten wurden einmal durch die Stadt mit dem Kreuz, mit dem Querbalken gejagt. Also das gab es tatsächlich, gerade bei großen Verbrechern gegen das Römische Reich, halt, ne? Als Demütigung und auch zur Schaustellung, als Abschreckung. Hat als Abschreckung gedient. Aber wir kommen weg vom Film und wir wollen ja wieder zurück zu
Immaculate. Immaculate Conception, die unbefleckte Empfängnis. Im Deutschen würde das, glaube ich, echt unbefleckt oder unbeschadet, unbetucht, unbesoffen heißen. Mhm. Weißt du, wann man aufgehört hat, Leute zu kreuzigen? Oder ist das tatsächlich mit den Römern dann irgendwann gestorben? Oder war das ein Römerding mit der Kreuzigung?
Nein, das waren, glaube ich, nicht nur die Römer. Aber da bin ich geschichtlich nicht versiert genug. Man hat dann irgendwann mal aufgehört mit der Kreuzigung. War dann wahrscheinlich keine große Abschreckung. Und die Römer mussten dann ja auch aus ihren aus den besetzten Gebieten wieder abziehen, weil sie einfach nicht mehr Kampfkraft genug hatten, um sich dort zu halten.
Ich weiß ja, du liebst solche Kommentare, wenn es zu blöd wird, nehme ich es raus. Aber es gibt so einen blöden Spruch, der sagt, wenn Jesus wiedergeboren wird, ist das Letzte, was er jemals wieder sehen wollte, ein Kreuz. Ganz zu schweigen von sich, der am Kreuz hängt und das wird als Bild verehrt.
Also das Kreuz ist ja ein Symbol. Ja, ein Symbol, dass jemand für uns gelitten hat und dass er wieder auferstanden wird, dass unsere Sünden hinweggenommen werden. Und ja, man hat halt ein Symbol gesucht und dazu hat man dieses Kreuz genommen. Das war.
Aber das ist wahrscheinlich einfach.
Was
auch
sollte man denn sonst nehmen? Einen Kieselstein?
Ein Bild oder? Von ihm, oder? Wie er so den Daumen hoch gibt oder irgendwas.
Ja, gut, da schicken wir dann dem nächsten Mal einen kurzen Fotograf vorbei. Ne?
Kennst du bei Dogma Buddy Christ? Da gibt es das tatsächlich. Da so. Ich meine, das klingt albern, ne? Aber es ist halt auch, hier ist unser sterbender Prophet.
Also du musst ja nur mal dran denken, die meisten Bilder, die von Jesus Christus gemalt wurden und die Leute aus den Fingern gesaugt haben, die sind ja gar nicht realistisch, sondern die entsprechen eher dem griechischen Vorbild. Hm. Ja, Jesus hat immer griechische Züge mit seinen langen Locken und Jesus war aber kein Grieche, definitiv nicht. Also von daher muss man das ganz knallhart sagen, fast die allermeisten Bilder, die von Jesus gezeichnet sind, auch die Figuren, die geschnitzt werden, das sind alles keine Darstellungen von einem authentischen Jesus. Jesus war Jude und kam aus Israel, aus dem heutigen Gebiet Israels. Der hat keine griechischen Gesichtszüge gehabt. Ja, der hat nicht ausgesehen wie auf den Fotos. Er war dunkelhäutiger.
Die Fotos von ihm sind alle ungenau.
Ja, er war dunkler. Er hatte tatsächlich einen dunklen Teint. Ja.
Es gibt ja die drei, jetzt kommen wir gleich zurück zum Film, die drei beliebtesten Bilder von ihm sind am Kreuz, beim letzten Abendmahl und wie er geboren wird, ne?
Ja, als wie er geboren wird, ne, wie er halt in der Krippe liegt.
Ja, wie er in der Krippe liegt. Ja, nicht wie er
oder von Maria gehalten wird, ja.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwie, ich meine, da klaffen Lücken. So zwischen letztem Abendmahl und Geburt gibt es jetzt nicht irgendwie, hier schließt er seine Tischlerlehre ab und.
Nein, also man vermutet zwar, dass es tatsächlich so war, aber das waren ja auch Sachen, die haben keinen Menschen interessiert. Hm. Was interessiert hat, war dann eben der Werdegang, der uns zum Christentum geführt hat und alles davor. Also er hat sich immer für die Regeln interessiert. Er war sehr,
Jetzt sprich ihn doch nicht heilig.
Er war immer sehr religiös, hat sich für religiöse Belange interessiert und vor allen Dingen eben für die Nächstenliebe und den Nächsten. Und den sollte man eben gut behandeln. Und diesen Weg ist er fortgegangen. Und ab diesem Weg, in dem er öffentlich auftrat, ab dem Zeitpunkt ist er interessant geworden. Und ab dem Zeitpunkt ist er natürlich auch für die Römer interessant geworden, nämlich im negativen Sinne. Und auch für die Juden ist er da interessant geworden, ebenfalls im negativen Sinne. Denn sie hatten eben Angst, dass das Verhältnis zu den Römern, das ja ohnehin schon angespannt war, explodiert und dass es dann eben wieder zu Krieg kommen kann. Und darum haben sie Jesus letzten Endes auch geopfert. Ne? Lieber meinst einer du? Weg. Und dafür haben wir eben unseren Frieden, auch unseren Ruhefrieden. Auch wenn er vielleicht nicht unbedingt gerade der tollste Frieden ist, den wir uns vorstellen. Aber die Römer lassen uns wenigstens in Ruhe und wir können unsere Sitten und Gebräuche und unsere Religion ausüben. Und das war wichtig und deshalb hat man Jesus geopfert. Ob Jesus tatsächlich ein Christentum initiieren wollte?
Ja, die haben den halt durch seinen Tod zum, sag mal, Märtyrer gemacht, ja, zum Messias.
Letzten Endes.
Was wär das anders verlaufen, wenn die dem eine Bühne gegeben hätten? Weißt du, nach dem Motto, jetzt jede Woche einmal, der soll so lange seine Vorträge halten, bis keiner mehr kommt.
Das hätten sie ja gar nicht gekonnt, weil sie einfach Angst
vom Aufstand halt, ne?
Ja, genau, sie hatten Angst. Und es waren ja auch Leute, die...
Weißt du, wie der Statthalter hieß von Jerusalem damals? Das sind Fragen. Jetzt kann ich nur sagen, du hast doch mal Theologie studiert.
Na, aber nur ganz sporadisch. Das war Pontius Pilatus, war einer der Statthalter. Mhm. Der hat zumindest Jesus verurteilt. Davor gab es aber noch einen, der wurde abgelöst. Und dann kam Pontius Pilatus. Und der ist halt in Erinnerung geblieben, weil er eben Jesus zum Tode verurteilt hat.
Die Cecilia wird bei der Beichte heimgesucht. Da kommen von hinten ein paar Hände, so Day of the Dead mäßig, wenn du das mal gesehen hast, wo die Zombie-Hände durch die Wand brechen in der Traumsequenz. Nein, du schüttelst den Kopf, die Bildungslücke werden wir noch füllen. Dawn of the Dead hat dir schon so gut gefallen.
Oh ja.
Den haben wir auf DVD, das steht da drüben im Regal.
Es stehen genau 9 DVD-Kassetten. Oder nee, das sind keine Einzelkassetten, sondern das sind ganze Pakete.
Und am nächsten Morgen wacht sie, glaube ich, im Bett auf. Das ist der Moment tatsächlich, wo sie, ich glaube, in dem Labor irgendwie, wie sagt man, dass das nicht durchgeknallt ist, befruchtet wird. Ja, die wird wahrscheinlich bewusstlos gespritzt oder irgend sowas und dann passiert das alles. Man erfährt auch, dass sie dafür wohl besonders geeignet sein soll, weil sie mal als Kind ertrunken ist und für irgendwie 7 Minuten stand ihr Herz still. Ja. Warum sie das dann irgendwie zur perfekten Frau macht, dafür weiß ich auch nicht.
Naja, weil sie das überlebt hat. Das ist ein Ereignis, das man ja eigentlich nicht überlebt. Das heißt, man ist schon mal etwas Besonderes. Wobei das ja wiederum dem Sinn widerspricht. Maria war eine ganz einfache, schlichte Frau. Die war ja nichts Hervorgehobenes. Es war eine einfache, schlichte Frau, die eben kurz davor stand, eventuell den Josef zu heiraten. Und die hatte nichts Besonderes an sich. Also deshalb passt es schon theologisch eigentlich gar nicht zusammen.
Da kommt der Wahn ins Spiel und die Vernunft bleibt auf der Strecke. Ne? Ja. Aber man will ja auch schon die Wiedergeburt Jesus herbei Wissenschaftlern, das ist ja auch schon komisch.
Ja, und man will natürlich
ist
auch...
Ist ja auch schon komisch, oh, Entschuldigung.
Ja, man möchte natürlich auch erklären, warum jetzt ausgerechnet die Cecilia die neue Mutter Gottes sein soll.
Die ja, was x-mal gefragt wird, keusch gelebt hat und nie mit einem Mann zusammen war. Gott sei Dank haben sie uns die Szene erspart, wo sie das auch überprüfen müssen.
Ja, das wird nur erwähnt.
Ja, das gab, dann gibt es halt nur, wo du dann mit dem Ultraschall das Baby siehst.
Wobei das ja auch schon sehr erstaunlich ist, dass in einem Kloster ein Untersuchungsstuhl für Frauen steht und eine Ultraschallanlage.
Das mit der Ultraschallanlage war komisch, aber den Gynäkologenstuhl verkrafte ich nur, weil wenn die einen eigenen Arzt haben, da nie rausgehen und es sind ja Frauen, du musst ja schon nach denen gucken.
Ja, aber
ich habe nur nie das so weiter. Ich habe gedacht, die gehen ganz normal zum Arzt.
Die gehen ganz normal zum Arzt. Also ich kenne kein Kloster.
Das war aber schön, wie sich das im Film langsam angeschlichen hat.
Ja, das ist richtig.
Komisch zu unheimlich zu völlig durchgeknallt. Ne?
Ja.
Spätestens in der Szene dann, wenn sie ihrer Freundin, die sich gegen den Abt, die Ordensschwester und den Priester ausspricht im Klosterhof, der schneiden sie dann die Zunge raus als vermummte Gestalten. Dann weiß die Party geht ab. Die ist nachher so leicht katatonisch und findet sich mit der Situation ab, dass sie dann immer rauskommt. Und dann so im 8. Monat fängt sie plötzlich an, alle umzubringen.
Ja.
Sie tötet die Ordensschwester.
Was ja völlig richtig ist.
Sie tötet den Abt.
Was auch völlig richtig ist.
Und dann hat sie einen schweren Kampf mit dem Priester, den sie erst anzündet. Dann überlebt er. Und dann, oh, ich weiß gar nicht mal, wie der drauf geht.
Sie versucht zu fliehen. Möchte dann durch eine Luke klettern nach außen und liegt schon in den Geburtswehen und er zieht sie nochmal zurück und dann, sie ersticht ihn, glaube ich.
Ah, der kriegt den Jesusnagel durch den
Richtig,
Hals.
Richtig, genau.
Als er dann eh schon aussieht wie Two-Face.
Ja, ja.
Und die Nonnen haben übrigens im Kloster 3 Aufgaben. Wäsche waschen, ältere Nonnen pflegen und Hühner schlachten. Später tötet sie ja tatsächlich einen Huhn. Was auch ganz clever gemacht war, weil sie wacht auf nach, glaube ich, einem gescheiterten Fluchtversuch. Und dann ist sie aber mit Blut beschmiert. Und es sieht aus, wie wenn sie sich entweder den Bauch aufgeschlitzt hat oder das Kind plötzlich kam. Und dann stellt sich noch heraus, wo sie schon auf halbem Wege ins Dorf sind. Sie hat einen Huhn getötet und sich mit dem Blut eingeschmiert in wirklich allen Stellen, sodass es halt aussieht wie ein richtiger Notfall.
Genau, damit sie ins Krankenhaus kommt. Und dann wird sie wieder zurückgebracht ins Kloster und dann beginnen ihre Qualen aufs Neue. Dann werden ihr diese Kreuze eingebrannt in die Füße, damit sie nicht mehr auf die Idee kommt, davon zu laufen.
Was ja aber vom Laufen echt nicht abhält. Aber gut, ich glaube, wenn der irgendein Kind, die hält ja immer, bricht ja immer wieder so halb zusammen, weil sie das Kind gleich auf die Welt bringt und dann ja, ziemlich gut gemacht, auch von der Spannung und allem.
Also sie läuft schon sehr schwer, sie sitzt ja am Anfang auch im Rollstuhl und ich glaube, wenn du irgendwann mal an ein Schmerzlimit kommst, ist dir das auch egal, ob dir die Füße wehtun. Wenn du weg willst und wenn du dieses Bedürfnis hast, dann überwindest du das auch. Hm. Genau. Und dann hat sie noch die Wehschmerzen, die Wehenschmerzen.
Die Geburt ist eine harte Nummer. Also viel mehr kommt da, glaube ich, nicht. Weil es gibt eine komische Badeszene in dem Film, wo es so leicht diesen Jess Franco-Erotikfilmer Nonnen-Vibe gibt, wo sie alle nackt im durchnässten Tüchle.
Eben nicht nackt, sondern im durchnässten Tüchle.
Ja, ja, wo man auch schon die Nippel sieht und alles. Ja. Und dann waschen sie sich gegenseitig in einem großen Badezuber, wo ich mir gedacht habe, gut, das hat man jetzt auch eher gemacht für die männlichen Zuschauer als...
Wahrscheinlich, ja.
Ich habe es mir gemerkt.
Ja, das scheint mir auch so, ja. Ja. Merkwürdiger finde ich dann die Aktion, wo sie dann hochschwanger in dem Bottich liegt und sich ausruht und dann kommt ihre Mitschwester, die versucht, sie umzubringen und zwei andere Schwestern stehen dann drumrum und gucken sich das erstmal an, so, ach ja, ja, wer gewinnt denn da?
Während naja, die gehen schon schnell dazwischen, aber da ist auch so ein Neid von Versch, die Auserwählte und die anderen, die halt nicht alt und greis sind, bei denen es nicht geklappt hat, sind ihr schon neidig.
Ja.
Deswegen ist von Anfang an ist da ja auch so eine Nonne, die miesmupflig ist. Die ist schlecht gelaunt, die ist nicht gut auf die Cecilia zu sprechen. Die denkt, die wäre eine verdammte Touristin, die hierher kommt, um abzuhängen. Die stellt ihr nachher auch mal hinterher beim Wäscheaufhängen und so. Mhm. Und ich glaube, das war auch die sie angegriffen hat. Könnte aber auch eine andere gewesen sein.
Nee, die sie angegriffen hat, das war eine junge, oder? Oh, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht. Es wird auch gar nicht ganz eindeutig, glaube ich, gezeigt. Die verschwindet immer so zwischen den Wäschestücken. Ja. Dass das Gesicht nicht ganz eindeutig gezeigt wird, ja.
Sie ist also immer wieder konfrontiert mit diesen ehemaligen quasi Mutter Marias, wo sie auch eine sein soll. Und die eine schneidet ihr ja sogar Haare ab. Hast du mal überlegt, ob das vielleicht schon so wieder eine vorbeugende Klonmaßnahme sein soll, dass wenn du irgendwann stirbst, können wir mit deinen Haaren und dem Nagel quasi eine endlose Armee aus Highlands schaffen?
Nee, da bin ich gar nicht.
Interessant wäre tatsächlich eine Fortsetzung gewesen, wenn nicht das Baby stirbt, sondern sie, was aus dem Kind wird. Weil nur weil du das genetische Material hast, weder gibt's Römer eine Besatzung, hast, noch wächst du gleich auf. Das heißt ja nicht, dass wenn du den wieder in die Welt bringst, er Jesus wird, oder?
Ja, aber darum geht's ja auch. Letzten Endes.
Aber das wollen sie doch haben, oder?
Ja, das wollen sie haben, aber der Film basiert nur auf dieser Idee, aber ganz durchdacht ist das nicht. Und beziehungsweise der Filmemacher hat sich da sicherlich keine großen Gedanken gemacht, was wäre, wenn der junge Mann jetzt aufwachsen würde. Sondern da ging es einfach darum, wie kann ich das verpacken, dass eine Gruppe von Menschen plötzlich wieder den Heiland zum Leben erwecken will. Und das war so der Hauptschwerpunkt. Und den haben sie wirklich gut umgesetzt. Und da bemängle ich auch nicht, dass man da nicht drüber nachgedacht hat, wie das weitergehen könnte.
Hätte es interessant gefunden.
Man weiß auch nicht, warum sie das Kind letzten Endes getötet hat. Natürlich.
Ich glaube, weil das ultimativer Kontrollverlust war für einen Menschen und gerade für eine Frau. Ein Kind, das sie nicht, wo sie nichts mit zu tun hatte, das in bösen Absicht, das hätte man ihr auch sofort weggenommen.
Ja, aber vielleicht, das ist so wieder die andere, das ist wieder so in meinem Hinterkopf. Sie gehen ja einmal nach unten und der Priester zeigt dir dann ja die ganzen Fehlversuche, auch
es gibt
ganzen
die guten alten Babys im Glas.
Genau, und vielleicht ist ja auch ihres missgestaltet.
Stimmt,
und
sieht man ja nicht, ne? Man denkt ja, irsch, kommt da jetzt so ein, weil die Babyschreie waren schon etwas sonderbar. Mitunter. Man hat es schön im Unbekannten gelassen. Es gab kein Freddy Krüger-Baby oder so, das man gesehen hat, sondern...
Nein, und das finde ich eigentlich, das war ein sehr guter Schlusspunkt, der gesetzt worden ist. Da sind jetzt die Fantasien eben offen. Hat sie jetzt das Kind getötet, weil sie so als klassische Muttermörderin, weil sie das einfach nicht ertragen hat, diese ganzen Demütigungen und diese ganzen Belastungen, die sie da während der Schwangerschaft tragen musste, hat sie deshalb das Kind getötet? Hat sie das Kind getötet, weil es eben
sie hat ja auch
vollkommen missgestaltet war? Also das bleibt ja. wunderbar im Dunkeln, das kann sich jeder selber überlegen.
Sie hat ja auch diese schwangerschaftsunnatürlichen Nebenerscheinungen, wo ihr die Fingernägel ausgehen und sie erbricht einen Zahn. Und da kannst du jetzt auch überlegen, war das jetzt ein Versehen? Irgendwie, keine Ahnung, es gibt bestimmt Schwangerschaften, die für den Körper so anstrengend sind, dass durch irgendeinen Kalziummangel dir mal ein Zahn ausfällt oder irgendein Quatsch.
Das gibt's tatsächlich.
Bei einer in einer Million oder sowas, ne?
Das gibt's. Ja, so. Vor allen Dingen, man hat ja, also es wird ja nichts medikamentös irgendwie behandelt. Was für Untersuchungen ganz genau durchgeführt werden, es werden halt die Ultraschalluntersuchungen immer gezeigt. Aber diese ganzen Voruntersuchungen, die Frauen eigentlich durchmachen, um ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, das wird ja alles nicht gezeigt. Und von daher weiß man auch nicht, ob das jetzt behandelt wird oder nicht. Man geht ja auch wahrscheinlich davon aus, wenn das jetzt schon das Jesuskind ist, wird es dann schon dafür sorgen, dass es der Mama so gut geht, dass es überlebt. Was mich jedenfalls gewundert hat, ist die Belastbarkeit der Cecilia. Das habe ich dir ja während dem Film auch zwei, dreimal gesagt. Also sie hat so viele Stresssituationen durchzumachen, dass ich mich wirklich wundere, dass sie das Kind nicht schon viel früher verliert.
Es ist ja ein Wunderkind.
Ja.
Das verliert man auch nicht so schnell.
Ja, also rein von der Idee her ja,
muss ich aber
rein
auch,
von der Logik nein.
Muss ich aber auch fragen, wenn das Kind dann, ich weiß, das ist bei dir schon drüber, wenn das Kind dann wirklich wieder ein zweiter Jesus geworden wäre, ob das einverstanden gewesen wäre mit der ganzen Aktion?
Zu 1000% nicht.
Nee, oder?
Nein.
Ja, das ist so.
Nein. Das hat ja dann mit dem Göttlichen gar nichts mehr zu tun.
Nee. Ja. Reagenzglas, Jesus.
Ja, das wollen wir nicht.
Und jetzt Regie Michael Mohan, Drehbuch Andrew Lobel. Musik Will Bates, zur Musik kann ich jetzt nichts Besonderes sagen, aber es war alles sehr stimmungsvoll und hat gut gepasst.
Ja.
Also es war wirklich fesselnd spannend, etwas, das man sehr vermisst.
Nochmal, bei der Nun war halt einfach dieser Gruselfaktor noch immens dazu. Außerdem, ja, war es einfach auch was ganz Neues. Und hier war es schon spannend, insbesondere eben bis man dann herausgefunden hat, was ist es denn jetzt? Nochmal, meine Idee war immer, das ist garantiert eine Sekte, die irgendein Satansbaby auf die Welt bringen will. Hat man ja schon in Dutzenden von Filmen. Wäre aber eine neue Verpackung. Ja, wäre aber eine neue Verpackung gewesen. Und es ist ein sehr guter Film, der dann gut aufgelöst wird. Nochmal, er hat so seine brutalen Höhepunkte.
Die Morde. Aber es ist nicht so, dass da viel Blut fließt. Es fließt nur Blut, wenn es in die Story passt. Da wird jetzt nicht irgendeiner einfach mal, auch die Zunge, das ist alles audiovisuell und durch Bilder. Da fließt kein Blut oder irgendwas, sondern du siehst die Zange, wie sie in den Mund geht und dann schreit die wie verrückt und reicht auch schon.
Das reicht. Also es ist gut der Horror da angesetzt, wo er auch tatsächlich hingehört. Aber es gruselt jetzt nicht wirklich so. Was kommt da jetzt um die Ecke?
Gibt keine Schockeffekte, ne?
Richtig.
Du bei sowas wie die Nonne 2 oder so, da erschreckst du nämlich immer noch im Kino.
Horror, denke ich immer, zum Horror gehören immer Schockeffekte für mich. Irgendwie aus der alten Schule her. Aber das ist halt was Neues, was anderes. Trotzdem gut.
89 Minuten ohne Vor- und Abspann sind es, glaube ich, eher 85 Minuten.
War genau die richtige Zeit.
Ja,
hat absolut gepasst.
Weil das hat der Film auch getragen, ne? Und dann bringt sie das Kind zur Welt, dann ist das Kind da. Dann
wird es beendet.
Dann wird es beendet und dann ist der Film aus. Also nicht so, was wird jetzt aus der Cecilia, kommt die Polizei und ermittelt, vergiss es, vorbei, Ende und
basta.
Ja. War cool. Im Endeffekt war es echt so ein bisschen wie auf der Flucht, wo sie dann noch versucht hat abzuhauen und dann kam der Typ wieder und dann hat sie ihre tote Freundin, die haben die rausgeschnittene Zunge, hat ihr wahrscheinlich den Rest gegeben und sie ist verblutet oder sowas. Dann haben sie die in diesen Katakomben unterhalb vom Kloster, die merkwürdigerweise komplett leer waren. Entweder, man mag unterstellen, war kein Geld da, um da jetzt hunderte von Schädeln reinzubauen, oder da gibt es theoretisch auch nochmal einen Handlungspunkt, so nach dem Motto, warum hätte man die toten Nonnen in den Katakomben? Das macht man auch nicht mehr, oder? Das wäre vor hunderten von Jahren vielleicht.
Das macht man heute auch nicht mehr, dass man die, also tote Nonnen werden auch auf dem Friedhof beerdigt, wie ganz normale, wie der ganz normale Mensch. Und
wir haben die Altersfreigabe ab 18, die auch angemessen ist.
Ja.
Teilweise in Italienisch, großteils aber in Deutsch.
Ich fand den Sprachgehalt sehr gut. Einige Dialoge wurden tatsächlich in Italienisch gehalten, fand ich aber sehr gut.
Weil die Cecilia auch kein Deutsch-Englisch spricht quasi im Original.
Ja. Genau, aber sie ist ja dann nach Italien und ich glaube, das wollte man einfach ganz
Der Kulturunterschied und wie sie sich zurechtfindet und das halt erstmal den. Die Ordensschwester spricht zwar Englisch, juckt es aber überhaupt nicht, dass sie ja nichts versteht.
Ja, genau.
Wir haben Alvaro Morte als Pater Sal Tecci.
Ja, der spielt gut.
Benedetta Porcaroli als Schwester Gwen. Dora Romano als Mutter Oberin. Giorgio Colangeli als Kardinal Franco Merola. Sind tatsächlich italienische Schauspieler, auch cool. Simona Tabasco. Also ist ja cool, dass eine im Cast Tabasco heißt. Als Schwester Mary. Und dann haben wir eine, die hieß Benedetta, wie der andere Nonnenfilm. Ja. Da hast du auch mitgeguckt bei Benedetta,
ja,
gell?
Ja.
Ich denke, wir können abschließen, wie Kinomeister.de geschrieben hat in seinem Review, weitaus mehr als ein typischer Klosterspukfilm.
Ja.
Eine klare Empfehlung von Chrissy und mir.
Bin ich völlig deiner Meinung, Flo.
Damit überlassen wir euch wieder euch selbst. Das war's für diese Folge von Schlockbusters Blockbusters.
Dann macht's gut und guckt euch den Film an.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.